In dieser Folge Unternehmer in der Zukunft wollen wir ein bisschen Mythbusting betreiben, also mit ein paar Vorurteilen aufräumen, unter anderem mit dem Vorurteil, dass es sich heute nicht mehr lohnt, ein neues Geschäft auf dem Amazon-Marktplatz zu starten. Dem ist nicht so, und der Mann, der dazu ganz viel sagen kann und alle diese Vorurteile entkräften kann, ist Philipp Stählin. Er ist bei Amazon dafür verantwortlich für das Seller Recruiting in der EU, also dafür, neue Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen zu gewinnen. Er kennt tatsächlich die so Tagesgeschäftsprobleme und Herausforderungen, die es dann auch beim Neustart auf dem Marktplatz so gibt. Er hat mit seinem Team ganz viele Lösungen dafür entwickelt, die es Herstellern und Händlern viel einfacher machen, ihr D2C-Marketplace-Geschäft zu starten. Und alle seine Erfahrungen und was er mit seinem Team da so anbietet, das hat er mit uns geteilt. Deswegen direkt rein in den Podcast mit Philipp Stählin von Amazon.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Die ersten 90 Tage sind entscheidend für einen langfristigen Erfolg. Das haben wir wirklich gesehen. Interne Analysen zeigen das einfach. Wenn man in den ersten 90 Tagen sich sinnvoll aufstellt, ist das Wachstum wirklich Faktor 5 bis 6 Mal höher im ersten Jahr schon.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Philipp.
Moin, Jan, freut mich.
Du bist ja ein Amazon-Urgestein, kann man sagen, wenn ich es richtig recherchiert habe, 14 Jahre.
Fast 14 Jahre, im März sind es 14 Jahre, ja.
Okay, ja. Wahnsinn. Du hast unterschiedliche Stationen durcherlebt bei Amazon, die wollen wir gleich alle absurfen und deine ganzen Learnings und Erfahrungen davon hier abgreifen und mit allen Hörerinnen und Hörern teilen. Du hast aber eigentlich einen anderen Background. Du kommst ursprünglich aus der Unternehmensberatung.
Richtig, genau. Also ich habe nach dem Studium, habe ich ja erstmal nicht so genau richtig gewusst, wohin mit mir. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und dann im Endeffekt war halt das nächst Sinnvolle zu sagen, da gehe ich erstmal in die Beratung, um so ein bisschen rauszufinden, was es denn sein soll in Zukunft. Und habe dann insgesamt 5 Jahre Unternehmensberatung gemacht, halt von wirklich Systemintegration, Management, Strategieberatung, komplett die Breite durch. Und dann kam Amazon um die Ecke.
Ist Unternehmensberater, ist das so ein typisches Einstellungsprofil bei Amazon? Stellt ihr viel Leute mit so einem Background ein?
Also zu dem Zeitpunkt war gefühlt fast jeder, der mit mir sozusagen das initiale Training hatte, ehemaliger Berater. Mit exakt der gleichen Geschichte. Ja, Familie gegründet, jetzt nicht mehr 24/7, gerne fokussiert, aber noch weiterhin innovativ sein.
Okay.
Über alle Beratungen hinweg.
14 Jahre, also 2011, das waren ja noch zumindest mal in Deutschland die Early Days von Amazon. Wie war Amazon damals? Also was hast du da, als du dann von, ich glaube es war Accenture, wenn ich es richtig gelesen habe,
richtig, die Beratung, genau.
Als du dann bei Accenture raus bist und bei Amazon rein, was hast du damals für ein Unternehmen vorgefunden?
Ein sehr familiäres, muss ich sagen. Es war wirklich familiär, auch einfach, weil es sehr viel überschaubarer war. Es war also viel, viel kleiner, als es jetzt ist, und entsprechend hat man sich halt auch wirklich gekannt. Und deswegen, ich würde familiär sagen, ist wirklich genau das Schlagwort. Und es ist halt wie immer, sage ich jetzt mal so, vielleicht auch jetzt noch der Fall, die Vorstellung, was man vorfindet, so als Outside-In-View, Amazon ist doch bestimmt so und so, war es dann nicht ganz, aber war eine schöne Zeit.
Okay, dann erzähl doch mal, deine Einstiegsposition, wo fängt man dann so an, wenn man mit 5 Jahren Berater-Background zu Amazon kommt, wie ging es dann los und wie hast du dann auch dich so in diese Amazon-Welt, die, glaube ich, sehr so ihre ganz eigenen Führungsprinzipien und Arbeitsprinzipien hat. Wie hast du dich da, wenn du aus so einem ganz anderen Umfeld kommst, so reingearbeitet und was waren so die ersten Rollen, die du hattest?
Ja, also meine erste Rolle war, die hieß damals Merchant Product Manager. Das heißt, damals schon in dem Bereich Marketplace und da hauptsächlich programmatisch tätig. Und zwar war das damals ja noch die Zeit, wo diese ganze Breite der Produkte, die wir aktuell anbieten, schon gab es noch gar nicht. Also das sind die Stories, wo ich dann teilweise mit Markus Schöberl, meinem jetzigen Chef, dann zusammen irgendwie den Bereich Motorcycle eben neu eröffnet habe und wir dann halt alles gemacht haben, von Backend, was muss denn passieren, dass es überhaupt funktionieren kann? Und dann halt eben auch mit den entsprechenden Händlern zu sprechen, was deren Wünsche denn sind oder was passieren müsste, dass sie Interesse haben, eben dann auch auf Amazon zu verkaufen. War eine sehr, sehr spannende Zeit, war so ein bisschen, man hat so alles gemacht. Und das war genau das, was mir von der Beraterzeit halt eben ganz gut gepasst hat, weil ich dann irgendwie in dieser Breite halt auch Analytik, logisch irgendwie halt einfach Projektplanung und das Ganze durchführen, irgendwie hat ganz gut den Einstieg versüßt, sage ich mal. Was spannend war, war der Unterschied zwischen Beratung und Amazon. Und zwar Beratung ist 24/7, immer ein Abruf. Und bei Amazon war mein Ziel, jeden Tag wirklich dann um 18 Uhr fertig zu sein und mich damit auch zufrieden zu geben, dass Sachen eben runterfallen, aber trotzdem halt eben genau die wichtigen Sachen priorisiert werden. Das war am Anfang sehr, sehr schwer, hat mich einiges an Zeit gekostet, hat mich aber sehr reifen lassen und mir auch im Endeffekt ein sinnvolles Familienleben ermöglicht.
Das klingt hervorragend, genauso wie man es haben will. Wie haben sich deine Positionen danach weiterentwickelt? Also du bist angefangen, Motorcycle-Verkaufspartner zu rekrutieren. Wie ging es danach weiter? Bist du danach so von Category zu Category gesprungen und hast neue Kategorien aufgebaut oder hat sich dann eher auch die Rolle verändert?
Beides. Also ich habe, das eine war Motorcycle, Automotive insgesamt. Es war, glaube ich, das ganze Thema Home Living haben wir dann entsprechend gelauncht und verschiedene andere Sachen. Dann habe ich wirklich die Rolle gewechselt, bin ins Retail-Geschäft, also Vendor Management gewechselt und auch Supply Chain, also Logistik als hybride Rolle. Habe danach eine neue Org aufgebaut, weil wir gemerkt haben, dass wir in dem Direktbezug einfach auch ein bisschen anders umgehen wollen mit Lieferanten und da einfach ein bisschen uns paneuropäisch aufstellen wollen. Und ist immer schwierig nach 14 Jahren, weil ich bin viel gewechselt. Das, was das Schöne bei Amazon ist. Man hat oft die Möglichkeit einfach und speziell eben, wenn halt das Wachstum so da ist mit vielen Opportunities, auch einfach regelmäßig zu wechseln. Also ich wurde in meinen frühen Jahren auch wirklich regelmäßig angesprochen. Philipp, du machst es schon 1,5, 2 Jahre. Könnte es nicht interessant sein, Folgendes zu machen? Wir haben gehört, da könntest du ganz gut passen. Und da kam ich eben auch zu so Sachen wie zum Beispiel Selling Partner Support, wo ich vorher noch keinen Kenntnisstand hatte, aber einfach mir so einen Kenntnisstand aufgebaut habe, wie man eben komplexere Themen auseinanderdröselt und entsprechend löst und durfte das dann auch verantworten. War super, super spannend.
Okay, also es gab mal einen Ausflug auch auf die 1P-Seite, auf die Retail-Seite.
Richtig,
aber
richtig.
Irgendwie hat es dich dann zurückgezogen auf die 3P-Seite. Da bist du heute immer noch tätig. Erzähl mal, was heute deine Rolle ist und wie so heute dein Tagesgeschäft aussieht und was du so gemacht hast, wenn du Punkt 18 Uhr nach Hause gehst zur Familie.
Also aktuell habe ich genau drei Hauptbausteine, sage ich mal. Einer ist, ich bin verantwortlich für das Thema Total Consumer Electronics, also ich sage mal alle elektronischen Produkte auf dem Marktplatzgeschäft. Ich bin zweitens für das komplette Business von neuen Händlern verantwortlich, also alle Händler, die eben das Business neu mit uns starten, werden eben von mir begleitet, von meinem Team oder auch programmatisch, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Und der dritte Baustein ist ein Pro-Bono-Erfolg, was wir eben sozusagen das ganze Thema Small Business Empowerment nennen wir. Quickstart Online ist sozusagen das Fenster nach außen, wo wir entsprechend auch Webinare anbieten, wo wir auch eine Academy zuletzt letztes Jahr schon mal aktiv hatten vor Ort in Österreich. Und damit kann ich mich ganz gut über Wasser halten, habe ich doch ein paar Sachen, die ich vorantreiben kann. Und wie es immer ist, ne, den typischen Tag gibt's nicht. Es gibt immer wieder Schwerpunkte, was es mal in der Form ist, aber andersrum, ein erfolgreicher Tag ist dann, wenn wir so viele Händler wie möglich glücklich machen konnten, beziehungsweise Themen, Herausforderungen, die wir hatten, auch einfach lösen konnten oder so viele wie möglich einfach auch mitreißen können von Ideen, von denen wir überzeugt sind, aber noch kein Buy-in hatten. Das ist so eins, wo ich sage, okay, dafür können auch 15 Sachen runtergefallen sein. Es war das Richtige, da fühle ich mich da gut und das halte ich einfach mal fest und mache dann die Klappe zu beim Rechner und fahre nach Hause. zu meiner Familie.
Also auf der einen Seite so alles im Consumer Electronics Bereich, wahrscheinlich so ein Front-Row-Kunde, der mir da einfällt, ist zum Beispiel Sennheiser. Das müsste ja wahrscheinlich so in die Kategorie fallen, deren Seller-Geschäft auch irgendwie mit zu unterstützen und zu betreuen. Und dann geht es aber vor allem darum, auch neue Marken für das Marktplatzgeschäft zu gewinnen und zu begeistern und denen den Einstieg besonders einfach zu machen. Wie nimmst du denn genauso dieses Geschäft im Moment wahr? Man hat ja so das Gefühl, es gibt ja gar keine Marke mehr, die kein D2C-Geschäft hat, die irgendwie nicht auf Marktplätzen und dann insbesondere auf Amazon ist. Und trotzdem haben du und deine Kollegen ja genug zu tun. Also wo kommt dann auch so dieses neue oder zusätzliche Wachstum her? Sind das aus deiner Wahrnehmung eher neue Marken, die entstehen und neue Händler? Oder ist das auch viel immer noch bestehende ältere Marken, die ihr so an dieses ganze Thema Direct-to-Consumer, Marktplatzgeschäft überhaupt ranführt?
Es ist beides. Ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil ich würde sagen, vor 10 Jahren, vielleicht waren es auch schon 13 Jahre oder vielleicht sogar 14, war es so genau diese Herangehensweise, dass man sagt, naja, okay, in ein paar Jahren hat man dann irgendwie dann mit allen Marken gesprochen und dann kann man das sozusagen entsprechend neu bewerten. Es ist so, dass wir seitdem her und kontinuierlich und sogar beschleunigt immer mehr Marken sehen, die entweder sich dann jetzt doch, und das war auch sozusagen im Bereich der zu Zeiten der Pandemie, war das auch nochmal ein Beschleuniger, einfach wirklich sich mit dem Thema E-Commerce nochmal verstärkt auseinandergesetzt haben und jetzt doch Interesse zeigen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das können Hersteller sein, das können Händler sein. Und was es weiterhin gibt, was nicht ganz so visibel ist, wie ich finde, ist, dass auch einige Marken auch einfach bei Amazon, auf Amazon entstehen. Und das ungebremst seit jeher.
Ja. Einige davon haben wir ja hier schon auch im Podcast gehabt. Ja. Ne? Ich glaube, prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich immer noch Snox. Aber ein paar andere gibt's natürlich auch. Wenn du jetzt so viele Firmen siehst, die das Marktplatzgeschäft von null auf aufbauen. Und jetzt gucken wir mal vor allem nicht auf die Digital First Brands, sondern auf die schon irgendein Legacy-Business haben, die ein Bestandsgeschäft haben und sagen, okay, wir verstehen, wir müssen digitalisieren, wir wollen D2C aufbauen, wir nähern uns jetzt dem Thema Amazon. Da wirst du so viele unterschiedliche Organisationen und Ansätze gehen, wie das dann auch in Firmen gemanagt wird, von der Inhaber, Gründer, CEO macht das zur totalen Chefsache, bis hin zu, es wird irgendwie an den Trainee ausgelagert, weil der kennt sich ja mit Internet aus. Also so stelle ich mir so ein bisschen die Spannbreite vor. Wie ist deine Erfahrung und was sind so die Erfolgskonzepte? Was braucht es mal so im Minimum? Ist schon klar, dass idealerweise ziehen alle an einem Strang und der CEO macht mit zu seinem Thema. Wahrscheinlich wird es nicht immer der Fall sein. Wie seht ihr das? Wie nehmt ihr da so die Realität wahr?
Aus meiner Sicht, es muss eine bewusste Entscheidung sein. Bewusst heißt, ich mache das nicht so nebenbei. Das ist so das, was du mit Trainee angedeutet hast. Ich muss mir dessen bewusst sein, so viel wie ich reinstecke, habe ich auch eine Chance, entsprechend rauszubekommen. Und einfach so nebenbei funktioniert einfach nicht. Es gibt einfach zu viele per se schon bestehende Regulatorien, denen man Genüge stehen muss, und dann ist noch nichts passiert. Dann hat noch kein Kunde mein Produkt gesehen. Also von dem her, das Wichtigste ist, sich sinnvoll zu informieren, was es bedeutet, online zu verkaufen und dann sich die Präzision holen, okay, speziell bei Amazon, was kommt denn da entsprechend auf mich zu und dann wirklich sinnvoll zu planen. Und Trainee kann funktionieren, schäme mich nicht falsch, ne? Aber das muss schon das entsprechende Buy-in in der Company haben, also eine ganz kleine, ob es eine mittelgroße, ob es eine richtig große ist, ohne das finale Buy-in funktioniert es nicht und dann entsprechend wirklich auch dranbleiben. Und das eine, was ich auf jeden Fall sagen kann, die ersten 90 Tage sind entscheidend für einen langfristigen Erfolg. Das haben wir wirklich gesehen. Interne Analysen zeigen das einfach. Wenn man in den ersten 90 Tagen sich sinnvoll aufstellt, ist das Wachstum wirklich Faktor 5 bis 6 Mal höher im ersten Jahr schon.
Gibt es dazu eine Hypothese, warum das so ist? Ist das so, weil wenn man es am Anfang nicht richtig macht, dann sagen intern alle, na, das funktioniert ja eh nicht und dann verliert das so das Momentum? Oder gibt es aus eurer Sicht andere Gründe?
Also Momentum ist sicher aus den Gesprächen jetzt, würde ich sagen, ein Thema, weil es oft dann damit verbunden ist, wir versuchen es halt mal so ein bisschen und vielleicht machen wir es mal mit einem Produkt und dann mal gucken, woher soll die Beschleunigung kommen? Weißt du, also das ist genau der Punkt. Wenn man sich vornherein klar macht, okay, ich habe so und so ein Portfolio an Produkten, bei denen habe ich einen ganz klaren USP, ich weiß, wie ich ihn positionieren will, ich nehme mir die Zeit, dass ich die Produkte auch wirklich sauber darstelle, weil der Kunde hat eben genau nur das Schaufenster auf der Webseite und niemand, nichts anderes. Saubere Logistik dahinter stellen, sauberen Kundenservice und dann wirklich das in den ersten 90 Tagen, wie gesagt, sauber aufstellen, dann ist es ein ganz anderes Momentum. Und dann kann immer noch die nächsten Zündungsstufen hinzugeben. Da können wir danach noch drauf eingehen. Aber genau das am Anfang. Den Aufwand nicht unterschätzen, sich bewusst dafür entscheiden und dann entsprechend auch wirklich dranbleiben. Dann kann man sehr, sehr viele Kunden glücklich machen auf Amazon, selbst auch entsprechend das erreichen, was man, denke ich, mit so einer Entscheidung auch dann erreichen will, ein bisschen Umsatz mitnehmen. Das wäre so die kurze Zusammenfassung, würde ich sagen.
Wenn jetzt eine eurer Aufgaben ist, neue Verkaufspartner erfolgreich zu machen, dann werdet ihr euch ja sehr genau angucken, wo sind so die Abbruchkanten, was sind Probleme, auf die Hersteller oder Händler dann sehr früh in ihrer Amazon-Journey irgendwie stoßen, Themen, die ihnen zu komplex sind, die nicht gut gelöst sind, wo ihnen vielleicht intern Wissen fehlt. Also wo setzt ihr da so an? Was sind so die wichtigsten Infos und Botschaften und Lösungen, die ihr so ganz am Anfang eigentlich vermitteln wollt, wenn ihr Verkaufspartnern helft?
Es ist sehr individuell. Ansonsten würden wir es im Endeffekt schön auf eine Webseite packen und dann bitte hangelt euch durch. Ne? Aber es geht entlang wirklich der Haupteckpfeiler, wo man sagt, okay, also wenn man Kundensicht aus Amazon-Sicht, also Customer Experience aus Amazon-Sicht, hat man ja wirklich, es geht um die Produktauswahl, Selection, wie wir es nennen, es geht um den richtigen Preispunkt und es geht um die Convenience, wo im Endeffekt das Thema Logistik mit reingeht und aber auch das Thema Customer Service. Und das sind genau die Punkte, die wir uns dann entsprechend anschauen und sagen, okay, wo sehen wir denn, wo einfach ein Gap ist? Auch gerne zwischen, wie eine Marke sich woanders präsentiert oder im Vergleich zu auf Amazon. Und da kommen wir relativ schnell dann in die Detailgrade rein, um dann wirklich teilweise mit einfachen, teilweise mit etwas tiefergreifenden Diskussionen eben weiterhelfen kann.
Wie groß ist eigentlich dein Team in dem Bereich?
Wir sind schon ein paar Leute.
Okay.
In der Form, es ist zu unterscheiden. Wir haben ja mehrere Sachen. Wir haben den einen Teil, dass wir proaktiv an Händler herantreten. Und zwar speziell da, wo wir eine große Diskrepanz zwischen Kundeninteresse und Angebot sehen. Das ist das, wo wir proaktiv aktiv werden und entsprechend auch wirklich an die Händler herantreten, teilweise Mythbusting betreiben und eben auch einordnen, was mit Amazon möglich ist und was es denn bedeutet. Und wo wir auch einfach unterstützen können. Und es gibt den anderen Bereich, wo wir einfach sagen, bestimmte Händler haben sich schon entschieden und wir sehen, dass sie strugglen. Und das ist das, wo ich gerade so drauf eingestiegen bin, um zu sagen, okay, da gibt es genau diese Checkpoints, wo man sagt, okay, hier sind nur zwei ASINs von X. Im Endeffekt, Lieferung ist noch so langsam, dass im Endeffekt kein Kunde damit glücklich sein kann, etc.
Ja, okay. Also dein Team sind ein paar Leute. trotzdem wird es ja nicht so groß sein, dass es reicht, alle neuen Hersteller und Händler in Europa, die auf den Marktplatz wollen, irgendwie in einer 1:1-Betreuung zu unterstützen. Das macht ihr wahrscheinlich mit einigen, aber ganz sicher nicht mit allen. So groß wird das Team vermutlich nicht sein.
Nein, bei weitem nicht.
Das heißt, ihr habt ja auch irgendwie standardisierte und ein bisschen skalierbarere Wege, so die relevanten Infos und Best Practices und Handlungsempfehlungen zu distribuieren. Wenn ich jetzt diesen Podcast höre und irgendwie denke, ja, Amazon ist schon ist ja Anfang des Jahres, ne? Zeit für die guten Vorsätze. Letztes Jahr haben wir es schon nicht gemacht, aber dieses Jahr soll es losgehen. Was ist so deine Empfehlung? Was ist so der Go-To-Place? Wo finde ich mal so die ersten Infos und Step-by-Step-Anleitungen, die ich brauche?
Also ich würde natürlich den Podcast hören. Das ist schon mal ganz wichtig. Ist ganz klar. Ja, sehr gut. Ja. Da habe ich, also Spaß beiseite. Also ich wirklich, weil ich glaube, man hat einfach auch ein paar Beispiele, wie manche Händler entsprechend rangegangen sind. Das schadet nie. Ansonsten, wir haben eine dedizierte Webseite, sell.amazon.de. Dort ist ja wirklich auch in den verschiedensten Facetten mit Seller University modular erklärt, was entsprechend wie, wo unterstützt bekommt, was wichtig ist. Und wir haben auch einen sogenannten Perfect Launch. Das ist geht in die Richtung, was ich vorher gesagt habe. Das ist eben klarer nochmal Schritt für Schritt erklärt, was notwendig ist, um einen sogenannten Perfect Launch sicherzustellen, der einfach auch gezeigt hat, dass er ein sehr viel stärkeres, steileres und längeres Wachstum sicherstellt. Das sind wir gerade an der Erarbeitung, dass es modularer und ein bisschen angepasster an die Gegebenheiten jedes einzelnen Sellers eben angepasst wird. Aktuell ist es so ein grober Rahmen, an dem man sich entlanghangeln kann. Aber das ist auch das, was parallel noch läuft, was jetzt gar nicht unbedingt bedeuten muss, dass ich direkt mit einem Händler spreche, sondern dass wir das auch nochmal direkt so zur Seite stellen.
Wie viel von dem könnte man denn künftig eigentlich über einen guten AI-Chatbot lösen, um so eine halb individuelle Betreuung sicherzustellen?
Die Zukunft wird es zeigen. Ich gehe davon aus, wir werden vieles versuchen. Und die Zukunft wird es zeigen. Es ist eine ähnliche Diskussion, wie wir auch vor Jahren hatten. Ja, kann man alles automatisieren. Und im Endeffekt, wer braucht schon Account Manager? Es ist doch irgendwann geradlinig und irgendwann weiß sowieso jeder. Es wird sich ausbalancieren, glaube ich. Ich glaube, dass Gen AI oder Chatbots in der Form sehr großes Potenzial haben. Wir werden damit testen und einfach sehen, was es ist. Und das wird dann genau auch definieren, wo und zu welchem Zeitpunkt dann auch weiterhin Kollegen von mir eben in direkten Kontakt treten werden, um wahrscheinlich die dann doch komplexeren Themen dann zusammen nochmal anzugehen.
Ja, du hast eben ein wunderbares Wort benutzt, Mythbusting. Also ihr versucht bei Händlern, Herstellern, Marken so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen, die es vielleicht gibt gegenüber Amazon und dem Sellergeschäft. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind so die typischen Vorurteile, auf die ihr so trefft und wie sieht eure Wahrheit dazu aus?
Also das eine typische ist auch immer so, ja, es gibt doch schon so viele Produkte. Es gibt schon so viele Händler, da habe ich überhaupt keine Chance. Entsprechend dann, dass mein Produkt gesehen wird, dass ich die Buybox gewinne, als Featured Offer werde und damit sinnvoll Umsatz mache. Kann ich mir nicht vorstellen. Mag sein, es gibt Zehntausende von neuen Händlern jedes Jahr allein in Deutschland und alle beweisen was anderes. Also es funktioniert weiterhin. Es geht einfach. Wir kommen wieder auf den Punkt, den ich vorher gesagt habe. Das Wichtigste ist, sich einfach sinnvoll zu positionieren, den USP einfach bereitzustellen, wenn es um eigene Marken geht. Und wenn es um Verkauf von Handelsware geht, ist es immer noch so, dass bei vielen Produkten halt einfach, und ich meine, wenn man selbst als Kunde bei Amazon bestimmte Produkte kaufen will, werden die angeboten, aber auch die können mal out of stock sein, also nicht verfügbar. Wenn man derjenige Händler ist, der die Verfügbarkeit bereitstellen will zu dem Zeitpunkt, hat mal eine gute Lücke gefüllt. Ja. Also es gibt.
Ich erinnere mich hier an Beispiele von Gästen, die sehr breite Sortimente hatten, die auch von den Marken selber auf Amazon angeboten wurden, wo ich auch so gedacht habe, wie macht ihr denn einen Umsatz? Weil die Buybox wird ja in 95% der Fälle immer bei der Marke landen. Wo dann die Lösung war, ja, aber auch die laufen halt häufig mal nachts zwischen 2 und 3 Uhr out of stock.
Auch das.
Und dann sind wir da. Und du glaubst gar nicht, wie viel Umsatz man auch nachts zwischen 2 und 3 Uhr machen kann. Wenn man dann eben so ein Longtail-Assortment hat. Aber klar, das sind die Geschichten, die dann irgendwie nicht jeder kennt oder die man vielleicht am Anfang auch gar nicht glauben mag.
Total. Und das ist auch der Grund, warum wir dann gerne sagen, die Entscheidung, welchen Teil meines Produktsortiments ich anbiete, stellt sich an sich nicht. Die Frage stellt sich eher, in welcher Priorisierung ich es abarbeite. Mhm. Aber an sich, es wird immer die Situation geben, wo es eben noch Möglichkeiten gibt, eben zusätzlich Umsatz zu machen.
Ja. Ist denn eure Rolle denn vor allem eher so, ich sag mal, das Onboarding und das Aufbauen von so einem guten Start-Setup? Oder guckt ihr auch wirklich in die Accounts von Verkaufspartnern mit rein und helft denen zu sagen, guck mal hier, Versandgeschwindigkeit ist irgendwie bei euch ein Thema oder im Bereich Advertising, da lasst ihr total viel Potenzial ungenutzt, weil ihr da zu wenig macht. Also ist es dann auch wirklich Account- und Business-Optimierung, nachdem die Marke einmal sich auf dem Marktplatz gut etabliert hat?
Ist alles zu seiner Zeit. Also ich würde sagen, erstmal, und das klingt vielleicht negativ, aber erstmal Basics. Erstmal wirklich die Grundlagen schaffen und dann geht es in entsprechende Zündungsstufen, wie ich es vorher gesagt hatte. Und dann geht es genau darum, gibt es beim Marketing Optimierungspotenzial, gibt es bei der Listungsdarstellung Optimierungspotenzial, kann man beim Pricing noch was machen, Internationalisierungsmöglichkeiten, adressieren wir schon Geschäftskunden, Amazon Business, Also das sind genau die Sachen, die wir dann entsprechend, wie weit der Händler in seinem Setup ist, dann entweder noch in diesem ersten Jahr, wo wir das Account Management noch mitbetreuen, eben dann noch mit abdecken. Oder dann in den zukünftigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, mit Kollegen von mir in einem sogenannten Strategic Account Services zusammenzuarbeiten und dann einfach wirklich über die Zeit sehr, sehr detailliert auch entsprechend wirklich die verschiedenen Facetten abzudecken und zu optimieren.
Ja, okay. Lass uns mal so ein bisschen über nützliche Tools sprechen, die gerade so am Anfang einer Amazon-Journey irgendwie hilfreich sein können, zu verstehen, wo man nicht alles händisch machen muss, wo man nochmal gute, hilfreiche Daten herbekommt. Na, ihr liefert viele Infos erstmal, die überhaupt helfen dabei, das Ganze zu verstehen. Aber es gibt ja eben auch gute Tools. Wenn es darum geht, Wettbewerbsnischen zu finden, wo Bedarf ist, aber noch kein gutes Angebot. Ich glaube, der Opportunity Explorer heißt da ja bei euch. Als ein Beispiel. Ein Thema, mit dem viele Verkaufspartner immer so ein bisschen strugglen, ist so, wie finde ich eigentlich den richtigen Preispunkt? Ein anderes Thema, was wir sehen, ist, wie kann ich eigentlich at scale Amazon optimierten Content erstellen? Also es gibt ja unterschiedlichste Aufgaben, die man dann so im Tagesgeschäft hat. Und nicht alle kann oder muss man händisch lösen. Was ist so eure Tool-Empfehlungsliste, die ihr dann so aus der Tasche zieht?
Ich würde sagen, da ist keine Shortlist. Opportunity Explorer ist so das, womit ich gerne anfange, weil ich finde es ganz starkes Tool, muss ich zugeben, weil es eben genau diese Nischen herausarbeitet und eben auch genau zeigt, wo ich denn einfach als Eigenmarke aktiv werden kann. Aber wir haben in jedem Bereich, wenn man in Seller Central selbst einen Account hat und man kann in jedem Bereich, sei es von Listing, von Pricing, von Warehousing, von allen möglichen Internationalisierungen, gibt es jeweils mindestens ein Tool, was einem dabei hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, wichtig ist auch zu unterscheiden, es gibt Tools, wo man sich Produkt für Produkt durcharbeiten kann und das Ganze aber auch dann als Skalierung. Also sobald ich halt, was soll die Grenze jetzt sein? Also einfach eine Großzahl an Produkten habe, würde ich über eine Schnittstellenzusammenarbeit nachdenken, also API-Anbindung. Und dann bin ich auch gerne mal bei Drittanbietern, die entsprechend vielleicht mein schon existierendes Warenwirtschaftssystem eben nochmal mit verbinden wollen. Und da ist es auch ganz hilfreich, sich mal das sogenannte Service Provider Network anzuschauen, SPN, was wir auch eben genau auf unserer Sell.Seite verlinken, wo man für die verschiedensten Facetten auch einfach wirklich nochmal Dienstleister finden kann, die einem dabei helfen können. Und
Ja, also glaube ich auch, das ist tatsächlich in diesem Jahr so ein bisschen Dschungel an Amazon, E-Commerce, Marktplatz-Tools, die es da draußen gibt, finde ich, das ist das immer ein guter erster Filter, zu gucken, was sind denn die Tools, die, ja, kann man schon sagen, von Amazon irgendwie empfohlen werden oder die Teil dieses Solution-Partner-Networks sind. Da sind auf jeden Fall keine schlechten Tools dabei. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Das finde ich jetzt immer ein guter Go-To-Place. Wenn man dann so über die weiteren Zündstufen redet, wie du es genannt hast, ne? Also das Thema Advertising ist eins. Die andere große Wachstumsopportunität ist ja dann immer auch zu internationalisieren. Und gleichzeitig kann Internationalisierung ja auch so ein bisschen überfordern, auch wenn Amazon einem das mit Pan-EU und allem ja durchaus leicht macht, aber trotzdem kann es ein Stück weit überfordern. So aus eurer Erfahrung, wie früh sollte man darüber nachdenken oder bis zu welchem Zeitpunkt sollte man es auch lieber nicht machen und sagen, man macht erstmal eine Sache, ein Land, eine Region und die dafür richtig, bevor man dann drei weitere oder fünf weitere oder wie viele Länder auch immer aufschaltet. Habt ihr da einen Blick drauf?
Ich würde sagen, es kommt es tut mir leid, dass ich wieder mit es kommt darauf an antworte, aber es ist so ein bisschen, und ich erkläre es warum. Wenn ich jetzt selbst ein Handelsunternehmen bin, das jetzt schon ein Footprint hat irgendwie in drei Ländern, dann ist das für mich sozusagen mal erstmal der Start, weil dann habe ich genau den gleichen Footprint auch im E-Commerce, dann ist noch nicht viel passiert. Wenn ich aber bis jetzt nur regional verkaufe, dann ist allein Deutschland schon entsprechend der erste große Schritt. Und das macht einen kleinen Unterschied. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich sage, erstmal diesen Grundstock entsprechend sicherstellen, sich aber vorzeitig überlegen, was will ich denn eigentlich auf Amazon erreichen? Und wenn ich mich für Amazon entscheide wegen der Internationalisierung, dann sollte ich auch frühzeitig überlegen, inwieweit vielleicht auch ein FBA dann mir das vielleicht auch besser ermöglicht als das Ausbauen meiner eigenen Logistik-Netzwerk-Setups etc. Das war nur so gesagt. Ansonsten, ich würde es nicht in den ersten Monat, nicht im zweiten, nicht im dritten Monat machen, sondern schon im zweiten Halbjahr, sage ich mal, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr. Und dann, aber was jetzt Europa angeht, PanEU haben wir jetzt, ist auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich, 2023 war das, haben wir den sogenannten European Expansion Accelerator gelauncht, wo wir wirklich über Backend-Automatisierung innerhalb von 2 Klicks und 3 Business-Tagen das komplette, also alle europäischen Stores abdecken können. Das wurde von sehr vielen Händlern als sehr, sehr positiv angenommen und ermöglicht eben genau auch diesen Schritt. Wenn man dann jetzt noch den nächsten macht und sagt, okay, Europa ist mir zu klein, ich würde gerne noch entsprechend Nordamerika oder China, was auch immer mit dazu nehmen, dann würde ich sagen, ab dem zweiten Jahr oder so. Früher würde ich es nicht direkt machen, das kann dann zu überfordern.
Und trotzdem gibt es ja ein paar Dinge, die bei so einer Internationalisierung, die ihr auch eben nicht einfach mit 2 Klicks im Backend abnehmen könnt, wenn man dann Sachen nimmt wie, ich muss Content irgendwie internationalisieren, Bewertung kann ich mitnehmen, trotzdem Produktbeschreibung muss ich mal mindestens internationalisieren, ich muss mich irgendwie darauf einstellen, auch Kundenservice auf einmal in anderen Sprachen zu machen. Ist das so aus deiner Erfahrung der Hauptgrund, warum viele Verkaufspartner davor dann doch zurückschrecken? Weil wenn ich so einfach, wenn ich so drauf gucke, habe ich immer noch das Gefühl, dass es überraschend viele Seller gibt, die eben noch nicht sehr stark internationalisiert haben.
Also ich würde, bei Europa ist es, glaube ich, teilweise, dass es dann nicht als nächste Zündungsstufe auf der Agenda steht und dann irgendwie vergessen wird und dann man so ein bisschen ist, okay, ich bleibe in meinem jetzigen Speed oder meinem jetzigen Setup und dann passiert nichts mehr. Das ist das dann oft, wo wir dann einfach nochmal das Engagement suchen und entsprechend diesen Anstoßpunkte setzen. Aber das ist oft der Fall, wo wir sehen, es gibt dann so ein bisschen Stagnation auf einem bestimmten Wachstumslevel, wo genau das einfach nochmal der Austausch ist. Und dann kommt meistens raus, ah ja, okay, stimmt, hatte ich eigentlich mal vor, ging jetzt unter. Das gibt es leider, was heißt leider, das gibt es sehr, sehr oft. Oder genau der Punkt, dass eben diese Entscheidung, was will ich denn eigentlich mit Amazon erreichen, gar nicht frühzeitig beantwortet wurde und damit auch einhergehend eben jetzt gar nicht bewusst war, dass man mit FBA auch den Content Service mit dabei hat und entsprechend genau diese Herausforderung, die man halt einfach als Kernkompetenz nicht hat, eben sich einfach mit dazu nehmen kann. Das ist oft genau das, was es eigentlich ist. Die anderen Blocker sind, natürlich muss ich pro Produkt wissen, was die Regulatorien der einzelnen Ländern sind. Ja, das kann auch Amazon nicht abnehmen. Aber der ganze komplette Rest, Content, Automatisierung etc. in Zeiten von GenAI ist das überhaupt kein Thema und da können wir im Backend unterstützen. Auf jeden Fall.
Da wollte ich gerade so ein bisschen hin auf das Thema Generative AI. Ein paar Announcements gab es da ja schon in den vergangenen Wochen. Wie ist so dein Blick da auf Adoption? Wie sehr wird das schon genutzt? Wo ist das hilfreich? Wo hast du das Gefühl, geht die Reise da auch weiterhin? Da stehen wir ja sicherlich erst am Anfang.
Wir stehen ja komplett erst am Anfang. Also es wird von, ich sag mal, dicker Daumen, 40-50% der Händlern wird es als interessant eingeordnet und teilweise auch relevant. Interessant, okay, ich probiere mal ein bisschen damit. Relevanz haben wir teilweise und zwar speziell bei den Punkten, wenn es darum geht, Marketing. Da ist es ja einfach jetzt sozusagen Bildgenerierung, Videogenerierung ist einfach jetzt ganz andere Sachen möglich. Ich kann das viel leaner erstellen und auch wirklich direkter irgendwie Erfolge erzielen. Auch bei grundsätzlich Bilder, also nicht bei Content, wenn ich es auf der Webseite Produktdarstellung, sei es jetzt über Amazon Tools direkt oder weil ich mit ChatGPT und allen möglichen anderen Tools, die es gibt, einfach wirklich probiere. Da sehe ich schon eine sehr starke Adaption. Die nächsten Schritte werden wir sehen, wie sie dann auch weitergegangen werden von den Händlern. Da wird dann irgendwann sehr stark eine Trennung zu sehen sein, wie viele sozusagen auf dem, sag mal, Grundlevel entsprechend bleiben oder dann in die Vollskalierung, dann entsprechend auch über API und so weiter.
Ich habe es ja, glaube ich, richtig verstanden, dass ihr vor allem so für das erste Jahr einer Amazon Journey verantwortlich seid. Und danach gibt's die SAS, die Strategic Account Services. Das ist ja auch ein bezahltes Programm, wo Verkaufspartner eine gewisse Gebühr, ich weiß gar nicht, wie hoch sie ist, pro Jahr bezahlen, um auch einen direkten Account Manager zu haben, den man so mit allen Themen, ich hätte fast gesagt, belästigen, kontaktieren kann, um sich Unterstützung zu holen. Eure Services sind ja erstmal for free und natürlich dann aber auch nicht ganz so, können ja gar nicht so ganz so individuell sein. Wenn jetzt ein neuer Verkaufspartner hat sich die sell.amazon.com durchgelesen, ich habe alles aufgesogen, was ich da so aufsaugen kann und trotzdem habe ich Fragen. Oder ich bin in meinem Account und es hakt irgendwo. Ich komme nicht weiter. Schlimmstenfalls habe ich eine Account Suspension oder was du immer so drohen kann. Wie kommt man dann als vielleicht am Anfang noch kleiner Hersteller, kleiner Händler mit euch in Kontakt?
Ja, das unser grundsätzliches Ziel ist ja auch eine Demokratisierung. Also in der Form, Händler groß, klein, mittelgroß, von wo auch immer, hat die gleichen Chancen entsprechend Unterstützung zu bekommen. Von dem her ist es auch so, dass ich direkt, sei es ein Seller-Support oder sei es entsprechend Kollegen in meinem Team, je nach Anfrage wird es dann entsprechend auch wirklich hingeroutet und dann wird Unterstützung eben einfach kommen. Das, also da machen, ist es wirklich das Ziel der Demokratisierung, ganz klar. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, diese Cases fallen an. Ich glaube, die Entscheidung für, ich würde einfach gerne sozusagen das nächste Wachstum anstoßen und sehe auch einfach den Mehrwert in einem holistischen Account Management über Strategic Account Services, ist wieder eine bewusste Entscheidung und wir sehen sehr, sehr hohe Raten, was die Zufriedenheit angeht und auch was das zusätzliche Wachstum angeht. Aber trotzdem, ich kann auch ohne, auch wenn die Kollegen das vielleicht nicht gern hören wollen, es geht auch ohne. Aber den nächsten sozusagen Wachstum oder Verbesserung ist natürlich mit den Kollegen sehr, sehr viel einfacher.
Ja. Jetzt hast du so viele neue Verkaufspartner auf dem Marketplace gesehen. Wenn du also all deine Erfahrungen, all die Erfolgsgeschichten und vielleicht auch die Sachen, die nicht so gut geklappt haben, wenn du die mal so zusammenfasst in so deine zwei, drei Kernhinweise, Erfahrungen oder Tipps an neue Seller, so als Abschluss für diesen Podcast. Was würdest du demjenigen, der jetzt diesen Podcast hört und denkt, ja, wir wollen es angehen, was würdest du dem so mitgeben als Guiding Principles?
Direkte Reaktion ist, just do it. Von dem her. Nein, Entschuldigung, ich muss dran denken, weil ich teilweise auch, wenn ich auf Konferenzen bin oder wenn ich entsprechende Panels habe, ist es genau das, wo ich dann im Nachhinein, wenn ich noch in Kontakt mit Zuhörern trete, wo sie sagen, ja, es ist doch bestimmt so schwer. Ich sage, nein. Und dann lustigerweise kommt meistens irgendwie dann doch einer zu, nee, ich habe es probiert, so schlimm ist es gar nicht. Das ist das Mythbusting, was ich meinte. Also von dem her, ich glaube wirklich, der eine Punkt ist es einfach, probieren. Probieren aber bewusst und auch mit dem bewussten Einsatz an Ressourcen und auch mit dem klaren Ziel vor Augen. Und dann wirklich sagen, okay, was bringe ich mit? Und was will ich mir gerne dazu kaufen an Dienstleistungen von entweder Drittanbietern oder von Angeboten oft kostenlos oder entsprechend auch entgeltlich von Amazon? Das wären die zwei Punkte, wo ich sage, damit kommt man sehr, sehr weit und über den Rest, man wird unterstützt und in Unterstützung werden wir sukzessive besser, darf ich mit 14 Jahren Erfahrung sagen. Wir werden wirklich immer wieder besser, was mich sehr freut, teilweise überrascht, aber es ist so. Und damit, glaube ich, sehen wir hoffentlich in Zukunft auch noch sehr viele erfolgreiche Seller, die neu dazukommen.
Jetzt bist du 14 Jahre dabei. Am Anfang, hast du gesagt, war Amazon so wahnsinnig familiär. Das ist heute wahrscheinlich einfach qua Größe ein bisschen anders. Was, im Englischen würde ich sagen, what keeps you excited? Was hält dich, was motiviert dich für die nächsten 14 Jahre? Was sind die Sachen, weshalb du sagst, auch die nächsten vielleicht 14 Jahre kann man bei Amazon noch eine richtig geile Lernkurve haben? Bringt's Bock hier zu arbeiten? Kann man was bewegen? Also wo guckst du da irgendwie vorfreudig drauf?
Ja, einfach die Möglichkeiten, hier innovativ zu arbeiten. Und das ist, wenn man es mal einordnet, allein nur das Stores-Business, also Marketplace, wo drin ich bin. Ich meine, das E-Commerce im Vergleich zum Gesamt-Retail ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben da noch so viele Möglichkeiten, was zu tun. Und falls ich übermorgen aufwache und merke, nee, Marketplace ist es nicht mehr, hat Amazon auch noch ein paar andere Sachen zu bieten. Also von dem her habe ich, glaube ich, noch ein paar Jahre hier einiges zu tun, woran ich mich auch wirklich erfreuen kann. Und von dem her bin ich da ganz interessiert, noch mal 14 Jahre drauf zu hängen.
Zumindest sehr gut. Ja. Philipp, vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Ich glaube, eine Folge, die wieder Mut macht, die hoffentlich so ein bisschen Hemmschwelle abbaut bei denjenigen, die noch kein Marketplace-Geschäft haben, aber eben schon länger drüber nachdenken. Wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten konnten mit dieser Folge, dann haben wir schon was geschafft. Alle diejenigen, die jetzt sagen, will ich noch viel mehr hören, ich möchte diese ganzen Erfolgsgeschichten, die es da schon gab, möchte ich mir im Detail anhören, den sei amazon.de/podcast empfohlen. Da gibt es natürlich alle weiteren Infos zu diesem Podcast, zu allen Folgen, die wir hier schon hatten. Ansonsten, wer uns nicht verpassen will, haben ein paar wirklich Highlight-Folgen jetzt geplant, auch für die nächsten Wochen mit tollen Unternehmergeschichten. Abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr nichts. Und in dem Sinne, vielen Dank an dich und schöne Grüße nach München.
Danke, Jan.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.